Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, im ersten Teil machen wir sozusagen den Metaflug. Wir fliegen über die großen, übergeordneten Finanzmarktthemen und werden dann im zweiten Teil auf eure Fragen oder ich werde dann auf eure Fragen eingehen, die ihr mir zu Unternehmen gestellt habt. Und im dritten Teil gibt es dann die ja, meistgesuchten Aktien bei Onvista bzw. drei davon und die drei meistgehandelten Titel bei der Comdirect Bank. Nicht mehr lange vorgestellt, sondern gleich rein in das kalte Börsenwasser. Und da ist natürlich als erstes, haben wir wieder ein Dreigestirn am Horizont gesehen. Das Tandem Vorjahr Zinsangst, Inflationsangst oder Hoffnung wurde abgelöst durch jetzt das neue Dreigestirn Konjunktursorgen, Zinsangst und Inflationsdynamik. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das einzuordnen? Woher kommt jetzt die neue Konjunkturangst, die Konjunktursorgen, die ja vorher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind? Hier hatte man zwar zuvor eine harte Rezession für Europa erwartet, eine Stagnation in den USA und eine ja weiterhin eher schwache Konjunkturentwicklung in Asien, hier natürlich ganz besonders in China. Das Ganze ist dann durch die Öffnungshoffnungen durch die Lockerung der Restriktionen in China etwas gemildert worden. Daraufhin wurden dann eben gerade für Europa die Hard-Landing-Szenarien, die tiefe Abkehr oder Umkehr in eine Rezession weitestgehend abgewählt. Auch in den USA hat man dann gesagt, die amerikanische Volkswirtschaft könnte nochmal den Bogen um eine Rezession machen und könnte tatsächlich höchsten oder schlimmstenfalls nur in einer Stagnation enden. Aber die Berichtssaison zeigt jedoch ein anderes Bild, noch nicht wirklich komplettiert, aber zumindest mal in einzelnen Teilaspekten und tangential bzw. tangentiell sieht man hier, dass man doch vorsichtig sein muss mit der Hoffnung, dass die Rezession ausbleiben könnte. Nehmen wir zum Beispiel die Zahlen, die wir in dieser Woche bekommen haben von Alcoa, von Discover Financial Services und von Procter & Gamble, dann zeigt das ganz gut auf. Erstmal der Kreditkartenanbieter Discover Financial Services hatte zwar bessere Umsätze bekannt gegeben, als man erwartet hatte, aber man hat gesehen, wie diese Umsätze zustande gekommen sind. Klar, Marketingaufwendung insgesamt, der Gewinn ist daraufhin doch etwas weniger ausgefallen mit 1,03 Milliarden US-Dollar oder 3,77 US-Dollar pro Aktie. Gleichzeitig hatte man aber auch gewarnt, dass die Rückstellungen für möglicherweise ausfallende Kredite verdoppelt werden müssen. Und das ist ein Schlag ins Gesicht der Investoren, was man überhaupt nicht hören will. Klar geht man jetzt hier von sehr, sehr niedrigem Niveau aus, weil das Unternehmen in den letzten Jahren hier durch die gut gehende Konjunktur in den USA eben weniger Risiken dahingehend hat und weniger Ausfälle zu verzeichnen hat und demzufolge auch keine Rückstellung vornehmen musste und man jetzt diese dann verdoppelt. Das heißt, man kommt schon von so einem sehr, sehr niedrigen Niveau, das ist klar oder richtig, aber es zeigt eben auch auf, dass auch die Kreditkartenunternehmen vorsichtig werden, dass man eben sieht, die Amerikaner haben tatsächlich eben durch die Inflationsdynamik, durch die Preisentwicklung generell und natürlich auch durch die vielleicht auch zurückgehende Konjunktur eben doch sehr, sehr viele Probleme in den Bezug der Rückführung von Kreditlinien. Das ist also zum einen mal ganz interessant. Der zweite Punkt ist der Procter & Gamble ebenfalls mit Zahlen. Wir haben hier einen klassischen Konsumgüterkonzern, der immer wieder ein sehr schönes Abbild auch für die amerikanische Konjunktur darstellt. Und der hatte zwar seine Umsatzziele angehoben, aber musste dann doch am Ende sagen, dass man im Endeffekt nur das untere Ende der Prognosen erreichen wird. Und das war eben auch schon eine Enttäuschung, weil das im Endeffekt genau auch das widerspiegelt, dass die Investoren einfach zu weit vorausgeschossen sind, dass man hier viel zu viele Vorschusslorbeeren gegeben hat. Und im Übrigen will ich das Ganze mal nicht nur auf die amerikanischen Unternehmen reduzieren oder fokussieren, sondern das kann man natürlich auch auf eine Continental und auf eine BASF übertragen, die an dieser Woche mit Zahlen kam und die eigentlich ähnliche Töne angeklungen haben. Klar hatte man hier bei BASF andere Probleme durch Abschreibung und auch bei Continental sieht die Situation natürlich durch den Automotive-Sektor und durch die Lieferkettenproblematiken auch ebenfalls anders aus. Aber es zeigt natürlich insgesamt, dass wir hier ein sehr, sehr fragiles Gebilde haben, ein Netz, was doch sehr, sehr viele Lücken momentan eben hat und was die ganze Situation dann eben doch sehr, sehr schwierig macht und zeigt, dass die Konjunktur alles andere momentan als rosig ist und dass es vielleicht auch noch zu früh ist, hier den Silberstreif am Horizont herbeibeten zu wollen. Last but not least, ich habe es bereits gesagt, Alcoa muss man natürlich auch nochmal drauf eingehen, auch sehr interessant, weil wir hier den größten Aluminiumhersteller haben, der ja nicht nur, sage ich mal, vielleicht in dem Bereich von jetzt Dosenherstellung oder dergleichen oder eben irgendwelche Bauteile im Karosseriebau tätig ist, sondern eben auch sehr, sehr breit aufgestellt in vielen Branchen, im Flugzeugbau, eben im Bereich des Konsumartikel, im Bereich der Hightech-Anwendung und so weiter und so fort. Also überall da, wo man leichte Bauteile halt braucht, da wird natürlich Aluminium mitverbaut. Und das ist halt ganz spannend. Und auch hier hatte man die Erwartungen weit verfehlt, lag weit hinter den Planungen zurück. Und das ist eben auch nochmal ein ganz, ganz gutes Indiz dafür. Ja, natürlich, auf der einen Seite hat hier natürlich die Inflation, insbesondere die Energieträgerpreisentwicklung, ordentlich ins Kontor geschlagen, hat die Margen gedrückt, hat den Gewinn rückläufig werden lassen, aber eben auch die Nachfrage war rückläufig. Und das ist halt ein ganz, ganz klares Indiz dafür, dass man eben vorsichtig sein muss, dass hier eben wirklich nicht überall eitel Sonnenschein ist und dass man dahingehend vielleicht doch nochmal die ein oder andere Rezession oder Rezessionchen vielleicht in Erwägung ziehen sollte und demzufolge die Börsen in Deutschland explizit und natürlich auch in Europa vielleicht hier doch ein bisschen zu weit vorausgeprescht sind in den letzten Tagen, weil man einfach gedacht hat, ja okay, China läuft, Amerika wird an einer Rezession vorbeikommen, ja, das wird schon, wenn die beiden Volkswirtschaften laufen, wird auch Europa aus der Krise kommen, Europa sehr stark exportabhängig, das heißt, die können dann ihre Produkte nach Amerika wieder verschiffen, können das Ganze dann in Asien auch, insbesondere in China wieder unterkriegen, das wird dann schon. Und genau dieses Szenario, da würde ich mal ein Fragezeichen hinter machen, wenn auch ein kleines, ein großes nicht. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da. Klar, es kommt natürlich darauf an, wie stark sich China erholt. Aber hier ist natürlich auch die Frage, China ist ebenfalls sehr, sehr stark exportlastig geworden. Da kommen wir nachher nochmal auf ein Unternehmen drauf zu sprechen. Und hat natürlich auch eine Abhängigkeit, gerade auch zu Europa, will die Produkte, Waren, Dienstleistungen nach Europa ausführen, möchte hier entsprechend Geschäfte machen. Und wenn Europa aber sagt, okay, wir wollen aber im Endeffekt ja auch unsere Waren dann zu euch bringen und da verkaufen, dann ist natürlich die Frage, da ist so ein bisschen, da wedelt derzeit doch der Schwanz eher mit dem Hund als umgekehrt. Dann natürlich die Zinsängste, die sind nicht unbegründet, auch wenn die US-Vertreter, US-Fed-Vertreter hier in den letzten Tagen wieder mal alle Register gezogen haben, um zu versuchen, das Wording wieder in exzellenter Präzision eben nach vorne zu bringen. Wir hatten wieder die deutschen Vertreter, also die eher für einen milderen Zins- und geldmarktpolitischen Trend vertreten oder beziehungsweise bekannt sind. Wir hatten aber auch wieder die hawkischen Vertreter. Nichtsdestotrotz kann man sagen, sind zwei rote Linien beziehungsweise zwei Linien im Sand klar zu erkennen. Zum einen 5% dürfte, ob ein bisschen drüber, ob ein bisschen drunter, zumindest mal als Target klar sein und in der Luft stehen. Das Zweite ist, was ganz interessant ist, dass man eben jetzt auch so ein bisschen raushört, dass man versucht, das Ganze zu prolongieren. Das heißt, ja, man wird nicht so massiv die Zinsen anheben, wie man vielleicht noch befürchtet hat. Man wird ein bisschen den Gas wegnehmen von dem und ein bisschen Tempo aus den Zinsanhebungen rausnehmen. Aber man hat darauf hingewiesen, dass man jetzt noch weiter damit rechnet, dass auch in 2025, also in gut 2, wenn nicht sogar jetzt 3 Jahren, weiterhin die Inflation über dem gesteckten Ziel von 2% liegen wird. Jetzt hat man hier rausgehalten 2,5%. Ich weiß nicht, wo die Zahl herkommen soll. Klar, die kann man sich wünschen, aber im Endeffekt sind ja doch hier viele andere Faktoren, die dafür einen Markt oder beziehungsweise dann einflussgebend sind für die Inflationsentwicklung. Zumindest mal ist die Aussage interessant und die lautet eben, dass man in 2025 noch mit einer Inflation rechnet, die über dem vorgegebenen Zinskorridor liegt. Das heißt, man wird dann die Zinsen auch über dem Niveau lassen, was man eben im letzten Jahr vielleicht angenommen hatte, sprich vielleicht 2,5-3% war ja so ein bisschen immer die Rede. Ich denke, dass wir das Zinsniveau 4,5-5% eher mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollten, obwohl die Zinsmärkte auch hier schon wieder angefangen haben für 2024 Zinsabsenkung einzupreisen, aber gut, das sind halt Spekulationen, die kann man machen, muss man nicht und das ist eben auch im Endeffekt von so vielen Faktoren abhängig, die man momentan wirklich eher in den Bereich der Kaffeesatzleserei bzw. des Glaskugel reinschauens abtun kann. Last but not least, Inflationsdynamik, ja, spannendes Thema. Inflation, die Dynamik wird abnehmen oder hat ja auch schon abgenommen, das haben die letzten Zahlen gezeigt, das ist richtig, aber was wir sehen werden ist, wir haben zwei wichtige und wesentliche Aspekte. Zum einen werden die Unternehmen sukzessive die zuletzt erfolgten Preissteigerungen auf Seiten von zum Beispiel Arbeitskosten, Rohstoffe, Stromkosten, die werden sukzessive und in der Breite an die Konsumenten weitergegeben. Das heißt, die Zinsanhebung bzw. die Preisanhebungsrunden, gerade im Einzelhandel, die werden noch nicht zu Ende sein, sondern die werden sukzessive weitergehen. Das heißt, wir werden hier einen latenten Preisauftrieb sehen, der zwar nicht mehr die Dynamik hat aus den letzten Jahren, er wird aber dafür sorgen, dass Preis vielleicht Senkungen in anderen Bereich oder Rückgänge damit kompensiert werden und wir auf jeden Fall mal einen hohes Preisniveau weiterhin sehen werden. Das Zweite ist, dass natürlich viele Aspekte derzeit unbekannt sind, wie geopolitische Lagen, weitere Entwicklungen eben im Transportwesen und so weiter, ob eben tatsächlich damit schon gerechnet werden kann, dass hier wieder alles in bester Ordnung ist, dass die globalen Logistiksysteme wieder wirklich wunderbar funktionieren, dass wieder alles sozusagen so sein wird wie früher. Wird wahrscheinlich noch ein paar Quartale und Monate dauern. Man darf nicht vergessen, hier sind wirklich mehrere Zehntausende Container nicht abgefertigt. Das dauert wirklich auch noch eine ganze Zeit, ehe man hier wieder zurück zur Normalität kommt. Da gibt es schöne Beispiele dafür, schöne Beispielrechnungen, wo das immer wieder veranschaulicht wird, was für dramatische Auswirkungen das hatte. Und last but not least natürlich, klar, die Lohnsteigerung. Man sieht es hier in Deutschland, kommen wir nachher auch nochmal auf ein Unternehmen zurück. Da werden natürlich schon dann auch Begehrlichkeiten berechtigterweise natürlich wach und die müssen befriedigt werden. Ergo kriegen wir davon seit der Lohnpreisspirale durchaus ein Problem. Also von daher, ich denke, dass uns dieses Dreigestirn tatsächlich in den kommenden Wochen noch begleiten wird, gerade im ersten Quartal, bis dann eben mehr Klarheit darüber vielleicht entscheiden kann. Last but not least, der US-Immobiliensektor, auch nochmal interessant, könnte gerade für die konjunkturelle Entwicklung beziehungsweise den Konsum insgesamt nochmal so einen kleinen Schlag ins Genick geben. Da würde ich aber doch tatsächlich nochmal in der nächsten Ausgabe eher darauf eingehen. Das zweite, beziehungsweise das zweite große Thema, kann der Euro zum heimlichen Shootingstar in 2023 werden? Ganz spannende Frage, schließt auch ein bisschen an die erste Frage an. Hier natürlich gerade in Blick Richtung Zinstrend, Zinsmarktpolitik der US-Fed. Wir haben gehört, dass die US-Vertreter darauf hingewiesen haben, dass man eher den Fuß vom Zinspedal runternimmt, dass man hier langsam in gemächlicheren Tempos vorgeht. Frau Lagarde hat entgegen gesagt, ja, man wird das Tempo beibehalten. Und genau diese Situation spricht dann natürlich gerade von der Zins-Spread-Differenz dafür, dass der Euro tatsächlich dann eher wieder zur Stärke kommen könnte. Das zweite wichtige oder der zweite wichtige Aspekt ist der, dass das Vertrauen in den Euro, in die europäische Gemeinschaftswährung, gerade im letzten Jahr durch den Ukraine-Krieg gelitten hat. Das heißt, viele Investoren haben hier tatsächlich dem europäischen Wirtschaftsraum, zumindest mal auch im Investition- und Anlagehorizont, so ein bisschen den Rücken gekehrt und sind tatsächlich aus dem Markt rausgegangen. Das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, die Kurssteigerung bis jetzt auf 1,085 von unter der Parität, also 0,98, gute 10 Cent, dürfte erst der Anfang sein. Ich glaube tatsächlich, dass die europäischen Aktien und Anlagen für internationale Investoren durchaus interessant sind, um eben natürlich dann auch in europäische Assets, Anlagen investieren zu können, muss man den Euro kaufen. Sprich, von daher wird schon mal eine weitere Nachfrage zu erkennen sein. Der zweite Punkt ist der, ich schließe nicht aus, dass wir zum zweiten Jahreshälfte tatsächlich eine Konjunkturerholung sehen werden in Europa, dass also hier gerade die Effekte aus China sehr stark eben auf Europa nieder- oder widerspiegeln werden, dass wir dann vielleicht zum Jahresende hin das auch noch in den Zahlen sehen werden und demzufolge dann auch nochmal dem Euro ordentlich Schub geben kann. Das ist sozusagen der zweite maßgebliche Aspekt. Und ich denke, dass das insgesamt durchaus eine gute Ausgangslage dafür geben kann, um zu sagen, dass der Euro auf jeden Fall durchaus ein Shootingstar werden könnte und dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir hier zum Jahresende eher in Richtung 1,20 gehen, als wieder unter die Parität fallen, weil eben die beiden Aspekte, die ich gerade genannt habe, die starke Nachfrage nach europäischen Anlagen, europäischen Assets, die wieder aufkeimende oder wieder auf ja, wieder erstarkende Konjunktur in Europa und natürlich auch die EZB-Zinspolitik, diese drei Aspekte sprechen einfach dafür. Von der aktuellen Situation heraus, es sieht auch momentan nicht so aus, dass sich hier wirklich maßgeblich was ändern würde, dass wir hier eine absolute Umkehr oder Abkehr von einem dieser drei vorgegebenen Trendrichtungen sehen. Also von daher eigentlich mal gar nicht so verkehrt. Das dritte Thema bezieht sich auf die US-Technologiewerte. Hier ist natürlich die Frage, sind diese Anlagen in diesem Jahr was wert oder sollte man vielleicht doch eher Abstand halten? Ich würde sagen, oder ich glaube zumindest, dass man von den großen Technologiefirmen Apple, Amazon, Tesla, Netflix, Microsoft und so weiter, also all die wirklich großen Nvidia, zumindest mal langfristig natürlich keine Abkehr nehmen sollte, sondern die werden maßgeblich den Ton angeben. Man kann hier auch nicht sagen, dass man wieder auf die alten, wie soll man sagen, Mama-Aktien oder eben ja, die großen Technologiewerte eben setzen sollte, sondern man muss hier ganz kleine Selektionen vornehmen. Ich glaube, dass Apple eben ein Problem haben wird, weil man hier sehr konsumlastig natürlich ist, sehr stark auf den Konsumenten schielt. Man wird zwar jetzt hier keine großen Kursrückgänge mehr sehen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber nichtsdestotrotz sollte man die Situation nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass da gerade bei eben den hochpreisigen Produkten doch immer der ein oder andere Rückschlag erfolgen könnte. Dann kann ich mir vorstellen, dass eben auch im Bereich Software, Softwareanwendung, also sprich hier in Richtung Microsoft Adobe geschielt, auch sicherlich die ein oder andere Konsolidierung nach den doch sehr festen Jahren eben notwendig sein wird und die auch eintreten wird. Das heißt, größere Überraschungsmomente, die sehe ich nicht. Die einzige Branche, wo ich wirklich denke, dass wir in 2023 eine Renaissance sehen könnten, sind die Halbleiterwerte, die Chipwerte. Hier hatten wir im letzten Jahr eine Sondersituation gesehen. Hier waren es natürlich die Lieferkettenstörungen, die eben dazu geführt haben, dass teilweise Chips nicht ausgeliefert werden konnten, entsprechende Halbleiter nicht nachgefragt wurden, weil eben dann bestimmte Produkte dann eben auch nicht produziert wurden. Das Ganze löst sich langsam auf und wird eben wie eine Art Sonderkonjunktur für die Halbleiterindustrie geben. Das ist die eine Sondersituation. Die insgesamt zu betrachtende Situation ist so, dass die Halbleiter Nachfrage in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Wir werden mehr IoT-Anwendungen sehen. Wir haben das Metaverse, wir haben die Virtual Reality-Anwendung, Augmented Reality, wir haben autonomes Fahren und so weiter. Also viele Digitalisierungs- und Technologisierungsprozesse durch die Bank weg. Das Ganze hat zwar schon an Fahrt aufgenommen, wird sich aber noch verstärken und demzufolge werden dann natürlich Halbleiter noch mehr nachgefragt und demzufolge glaube ich, dass das eine Branche ist, die in 2023 glänzen kann. Ansonsten von den anderen klassischen Schlagwortunternehmen, die man immer wieder so hört, die man auch, wenn man bei YouTube mal so durchblättert und guckt, vielleicht immer wieder auch natürlich als Eyecatcher findet, da würde ich momentan eher vorsichtig sein. Ich denke, dass wir hier eher 2023 ein unterdurchschnittliches Jahr sehen werden. Langfristig hier an der Stelle ganz klar nochmal gesagt, natürlich weiterhin interessant. Kurzfristig in diesem Jahr bei den großen Technologiewerten eher wirklich ganz klar auf die Trendthemen gucken. Das ist Halbleiter und das sind eben natürlich auch die neuen Technologien, die sich anbahnen. Ansonsten denke ich mal, dass die großen Tech-Werte demnach nicht so gut abschneiden werden. Damit bin ich durch mit Teil 1 und komme auch gleich direkt zu Teil 2 mit euren Fragen und meinen Antworten. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid in Teil 2 gelandet. Schön, dass ihr noch da seid. Ja, viele Fragen haben mich zu Unternehmen in der vergangenen Woche erreicht und 5 davon habe ich mir rausgepickt und die erste Frage, Linde Abschieb aus den DAX, wie geht's weiter? Das ist eine Frage, die hatten wir zwar schon mal vor einiger Zeit, aber jetzt ist ja sozusagen der DAX-Ausstieg tatsächlich besiegelt worden. Am 18. Januar, sprich am Mittwoch, hat die außerordentliche AV mit 93%iger Mehrheit dafür gestimmt, dass das Unternehmen natürlich nicht aus dem DAX rausfliegt, sondern dass das Unternehmen sich umstrukturiert. Das heißt, ist keine Linde PLC mehr, sondern man möchte eine Linde Holding werden nach amerikanischem Recht. Dadurch, dass es ein amerikanisches Unternehmen dann ist, gehört ein amerikanisches Unternehmen natürlich nicht in einem deutschen Aktienindex. Das ist so, das ist kein Patriotismus, das ist einfach so vorgegeben von den Börseninitiatoren bzw. Indexerstellern und demzufolge hat damit die Linde AG den DAX ja, in Beinhaltung oder die DAX-Mitgliedschaft ganz salopp beendet. Ist sicherlich sehr, sehr schade und zweifelslos auch ein ganz, ganz klarer Verlust für die deutsche Aktienkultur. Man darf halt nicht vergessen, wir haben hier wirklich das ist ein DAX-Schwergewicht. Also Linde ist wirklich vor SAP, Siemens, Deutsche Telekom und eben auch Allianz das größte DAX-Unternehmen gewesen. Und ich glaube, das ist auch bisher einmalig gewesen, dass solch ein Vorgang vorgenommen wurde. Für die deutsche Aktienkultur auf jeden Fall ein Verlust, auch für viele Fondsmanager mit Sicherheiten. Ganz, ganz klarer Verlust und aufgrund der hohen Gewichtung wird sich die DAX-Charakteristik ändern. Linde war so ein bisschen, ich sage jetzt mal, vielleicht ist es auch ein Paradoxon, aber so eine Art sichere Bank. Das heißt, wir hatten hier ein Unternehmen, was eben aufgrund der zweifelsohne mega guten Positionierung im Industriegasebereich gezeigt hat, dass man einfach viele konjunkturelle Dellen und auch Spitzen ausgleichen konnte und damit einen schönen Gleichlauf hatte. Beispiel in der Covid-19-Pandemie sind zum Beispiel natürlich auf der einen Seite viele Industriegase aus dem produzierenden Bereich nicht mehr nachgefragt worden, dafür aber wesentlich mehr Sauerstoff für eben die Beatmungsgeräte. Ein bisschen makaber vielleicht, aber trotzdem hat das natürlich Linde dahingehend geholfen. Wir haben die H2-Technologie, das heißt die Wasserstofftechnologie, die natürlich dann auch technischen Wasserstoff benötigt, der wird hergestellt von Linde. Wir haben viele Hightech-Industrien, die Stickstoffe brauchen, die entsprechende Industriegase gebrauchen und um dann dort dann Produkte herstellen zu können oder in der Produktion verwenden zu können. Und genau diese Produktionszyklen überlagerten sich. Wir haben die Automotive-Industrie, die oftmals viele Industriegase braucht. Wir haben die chemische Industrie zum Aufschäumen von bestimmten Produkten, entsprechend natürlich auch dann Gase braucht und so weiter und so weiter. Also viele Aspekte, die halt sich nacheinander abgelöst haben. Pharmaindustrie, also man merkt schon, viele, viele Industriezweige haben eben darauf zurückgegriffen. Linde hat beliefert und konnte damit halt hier eigentlich so eine Art Glättung erreichen. Das ist jetzt vorbei. Was passiert für die Linde-Aktionäre? Eigentlich wirklich nicht viel Neues, außer dass man kein DAX-Unternehmen mehr im Portfolio hat. Das heißt, diejenigen unter euch, die wirklich sagen, ich möchte nur DAX-Werte haben, die müssen sich halt entsprechend von der Linde AG, von der Linde PLC, sprich Linde Holding, verabschieden. Ansonsten für diejenigen, die sagen, nö, ich möchte halt einfach nur den größten Industriegasunternehmen in meinem Portfolio haben, da wird sich nicht viel ändern. Was ist jetzt sind die nächsten Schritte? Es wird ein irisches Gericht darüber entscheiden, ob dieser Beschluss umgesetzt werden kann, und dann kann tatsächlich schon am 1.3., also am 1. März diesen Jahres, das Delisting erfolgen, weil dann die Umstrukturierung erfolgt. Das heißt, die Linde PLC wird auf die Linde Holding übertragen. Die Linde Holding ist eine amerikanische Gesellschaft. Es werden also Aktien ausgegeben nach amerikanischem Recht und diese Aktien sollen an der New York Stock Exchange gelistet werden. Ich vermute auch, falls jetzt hier die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer sagt, um Himmels Willen habe ich eine amerikanische Aktie, kann die in Deutschland nicht mehr handeln. Doch, ich denke schon, dass es hier ein Zweitlisting geben wird. Das wird natürlich Makler, Wertpapierhandelsfirmen geben, die dann den Antrag stellen, diese Linde Holding Aktien an der deutschen Börse im damals noch Freiverkehr entsprechend listen lassen zu können. Und demzufolge werden dann auch die Aktien in Deutschland handelbar sein. Ich denke, das Xetra-System wird das ebenfalls ermöglichen. Also es wird sich eigentlich nicht formell gesprochen nicht wirklich wesentlich viel ändern. Wie gesagt, man hat kein DAX 40-Unternehmen mehr, aber dahingehend dann eine Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht positioniert ist. Ich denke, damit ist der Reverse-Takeover von Pax Air eigentlich gelungen. Das heißt, das, was man den Aktionären damals versprochen hat, dass man eine deutsche Gesellschaft bleibt, da hat man sozusagen dann ja leider die Worte nicht eingehalten, sondern hier ist tatsächlich dann die Rolle rückwärts erfolgt. Das heißt, Linde hat nicht Paxia übernommen oder man ist nicht als gleichberechtigtes Unternehmen dann nach deutschem Recht zusammengegangen, sondern man ist jetzt ein amerikanisches Unternehmen. Na gut, so sei es dann. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem DAX, mit der Lücke, die dort entsteht. Es gibt zwei Kandidaten, die ins Rennen geschickt werden. Die Commerzbank, sprich mein Mutterkonzern, wenn man so will, und Arbeitgeber. Und der Rüstungskonzern Rheinmetall, beides Value-Aktien, die derzeit in den Startlöchern stehen und jetzt darum nicht kämpfen, müssen sie ja nicht, aber im Endeffekt bangen, wer da in den DAX kommen kann. Momentan sieht es tatsächlich eher danach aus, dass die Rheinmetall-Aktie das Rennen machen wird. Das ist natürlich der Sache geschuldet, dass man hier ganz eiskalt und mit wenig Kalkül vorgeht, sondern ganz klar guckt, wie sind die Handelsvolumina, wie ist die Gewinnentwicklung. Hier konnte natürlich die Commerzbank in den letzten Jahren auch wieder Gewinne ausweisen. Ja, damit ist dieser Aspekt erfüllt worden. Aber durch die doch sehr, sehr starke Nachfrage nach den Rheinmetall-Aktien, durch den Ukraine-Krieg, durch die ganzen Querelen auf geopolitischer Ebene, sind die Aktien einfach von Umsatzverhältnis her nach vorne geprescht und könnten tatsächlich der Commerzbank den Rang abgelaufen haben. Also von daher an dieser Stelle schon mal Glückwunsch an die Rheinmetall-Aktionäre. Ich denke, die werden bald ein entsprechendes DAX-Unternehmen im Portfolio haben. Die zweite Frage, Netflix nach den Zahlen, was ist zu tun? Mega spannend. Ich denke, Netflix hat gezeigt, dass man einfach wieder zur alten Stärke zurückgehen kann. Der Netflix-Gründer Hastings wird aus dem Unternehmen rausgehen. Er hat jetzt nach 20 Jahren nach der Gründung und Unternehmensführung einfach die Nase voll, will sich halt auch weiterentwickeln nach eigenen Worten und wird das Unternehmen verlassen. Man hat aber das nicht ohne positive Überraschung getan, sondern hat hier nochmal richtig einen rausgelassen und reingehauen. In den letzten 3 Monaten bis Dezember hat der Streaming-Dienstleister 7,66 Millionen neue Kunden gewonnen. Das ist wesentlich mehr als von den Analysten erwartet. Hier hatte man lediglich mit 4,5 Millionen Neukunden gerechnet. Und damit hat Netflix insgesamt im vergangenen Jahr 230,75 Millionen Nutzer, Konten, Abos entsprechend dann verbucht. Das ist eine gigantisch große Zahl. 230,75 Millionen Kunden sozusagen. Das ist Wahnsinn. Wichtig auch, die Nutzerzahlen haben sich damit im zweiten Quartal in Folge zugelegt und zwar wesentlich. Und zeigt eben doch auf, wie wichtig und wie gut der Konzern es einfach drauf hat, durch mega gute, interessante Produktionen hier die Kunden bei Laune zu halten und nicht nur das, sondern auch immer wieder neue Kunden hinzuzugewinnen, sodass hier einfach ein sehr hohes Wachstum zu sehen war. Das hat man natürlich nicht ganz ohne Benefits bzw. ohne Honigtopf machen müssen, sondern man musste hier werbefinanzierte Abos, das heißt, man hat dann eine Art Netflix-Abo-Lite rausgegeben, wo man eben zwar mehr Kunden dann hat, aber natürlich weniger Einnahmen. Das zeigte sich dann auch, der Umsatz, das hat zwar zugelegt, aber der Gewinn ist dann zurückgegangen von 607 Millionen auf 55 Millionen US-Dollar, wobei der Umsatz um 2% auf 7,9 Milliarden US-Dollar gewachsen ist. Also hier hat man, sieht man ganz klar, Umsatz hoch, Gewinn runter. Das heißt, man hat das Ganze zwischenfinanziert. Es ist die Frage, ob man dann natürlich diese Kunden perspektivisch halten kann und da dann sozusagen mehr Verwertung daraus machen kann. Das muss sich zeigen. Insgesamt aber ganz spannend. Also Netflix immer wieder ganz, ganz spannend, wie das Konzern, und man sieht auch, wie hoch die Abhängigkeit hier wirklich von den gut laufenden Formaten einfach ist. Also, was man wirklich die Menschen nur bekommt, wenn man eben einen guten Dienst, eine gute Serie, gute Seriensendungen, Formate eben ausspielen kann. Ansonsten springen die Kunden auch relativ schnell ab. Und genau das ist halt momentan so ein bisschen das Problem. Das heißt, man hat natürlich einen hohen Konkurrenzdruck durch Walt Disney, Amazon, Apple, die alle auch Streamingdienste anbieten. Dann hat man natürlich das Problem weiter in der Mehrfachnutzung von Abokunden, wobei ich das auch eher als Chance sehe. Das heißt, gibt es hier bald eine Technologie, zum Beispiel durch Blockchain, Ansätze, wo man ganz klar sagen kann, hey, du bist ein Kunde, du hast so und so viele Zuschauermöglichkeiten, mehr nicht, und nicht so, wie teilweise dann eben wohl angeblich praktiziert wird, dass man ein Kundenkonto hat, das dann weitergeben kann und man dann eben, weiß ich nicht, 10, 20 Leute sich auf diesem Konto entsprechend einloggen können. Das ist natürlich dann entsprechend schädigend für die Umsatz- und Gewinnentwicklung. Aber wenn man das im Griff bekommt, ist das aus meiner Sicht heraus eher noch ein Benefit, wo man dann einfach sieht, ja, die Kunden scheinen ja ein Interesse zu haben. Wenn man dann ein gutes Angebot machen kann, werden die entsprechend auch kommen. Also von daher Netflix zumindest mal perspektivisch weiterhin interessant. Ich denke, der bearische Grundton, der ist zwar größtenteils schon neutralisiert, man ist aber gerade eher auf neutral, und vieles, was eben perspektivisch in den Aktien möglich ist, ist momentan eher noch nicht eingepreist, deswegen eigentlich schon noch ganz interessant auch für dieses Jahr. Die nächste Frage bezieht sich auf LVMH, sind die Chancen für einen Einstieg gut oder sind die Glanzzeiten vorbei? Ist hier so ein bisschen die ketzerische Frage. Und ist schon Wahnsinn, wenn man sich halt ansieht, dass dieser Luxusgüterkonzern hier wirklich von einem Allzeithoch zum nächsten gesprintet ist. Mittlerweile das teuerste Unternehmen in Europa, das hochbewerteste Unternehmen in Europa. Und der LVMH-Chef Bernard Arnault hat einfach gezeigt, dass er hier ein glückliches Händchen bei dem Zukauf der Marken hat, bei der Unternehmensführung einfach weiß, worauf es ankommt. Momentan ist er auch gerade dabei, indirekt so ein bisschen seine Nachfolgeregelung in Schwung zu bringen. Er hat hier seine Kinder nach und nach im Konzern platziert. Jetzt soll seine Tochter Delphin die neue Dior-Chefin werden. Der Dior-Chef, der wird zum neuen Louis Vuitton-Chef, und auch sein Sohn von Bernard Arnault, wird hier sozusagen Chef der Familienhäuser. Sein anderer Sohn Alexandre ist ja bereits Manager bei der Schmuckmarke Tiffany. Der andere Sohn, Frederik, ist bereits Chef beim Uhrenkonzern Tag Heuer, auch LVMH-Marke. Und Jean Arnault, der jüngste Spross aus der Familie, wird sozusagen Marketing- und Produktionsleiter bei der Uhrensparte von Louis Vuitton. Also man merkt schon, hier hat man eben, dass der Patriarch sozusagen in allen Bereichen, in allen wichtigen Schlüsselfunktionen seine Kinder unterbringt und damit eben auch natürlich dann das Erbe damit erhalten will. Also schon mal dahingehend wichtig, weil auch gerade das immer die Nachfolgefrage oftmals immer ein Problem darstellt, gerade für solche Konzerne, die eben so extrem von einer, in Anführungsstrichen, Kultfigur geleitet werden. Da natürlich dann die Frage ist, was passiert, wenn dann eben solch ein Mensch entsprechend aus dem Konzern ausscheidet. Die Frage ist ja auch mal wieder bei Tesla gestellt worden, übernimmt sich Elon Musk durch seine ganzen Aktivitäten, demzufolge haben die Aktienkurse dann gelitten und so weiter und so fort. Aber insgesamt nochmal zurück zur LVMH. Megamäßiger Konzern, kann man gar nicht anders sagen. Man sieht auch, dass der Umsatz in den letzten Quartalen um 20% gestiegen ist. Man hat hier mehr eingenommen, man hat die Kosten, die man eben auf der Produktionsseite hatte, weitergeben können und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch bei Luxusmarken nicht unbedingt das Problem. Und auch die breite Aufstellung in den Bereichen Schmuck und Parfümerie und entsprechend natürlich Alkoholika, hier die Champagnermarke Moët Chandon natürlich und Hennessy als Alkoholiker noch zu nennen, dann eben LVMH, Dior, das sind alles Marken, die einfach momentan wie Hulle laufen und die auch in den kommenden Jahren sicherlich erstmal weiter nachgefragt werden. Auch ganz interessant, auch kleiner Funfact am Rande, dass tatsächlich die Luxusgüterindustrie unabhängig, konjunkturunabhängig ist. Das heißt, in rezessiven Zeiten wird weiterhin dann eben Luxus gekauft und teilweise ein bisschen makaber sogar noch mehr. Das heißt, man könnte ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass dann eben diejenigen, die sich's leisten können, gerade dann noch zeigen wollen, dass sie es eben sich leisten können und die, die sich's nicht leisten können, dann noch mithalten wollen. Vielleicht ist so ein bisschen die Interpretation mal salopp und frei dahingehend, aber auf jeden Fall hat das Ganze funktioniert, es funktioniert. Man sieht es auch bei den anderen Marken, LVMH, wirklich ein Glanzunternehmen, kann man nicht anders sagen. Aus meiner aktuellen Sicht heraus derzeit ein bisschen hoch bewertet. Ich wäre hier vorsichtig, würde tatsächlich auf dem Niveau keine Neuposition unbedingt eingehen, wenn ich die Aktien hätte, natürlich weiter halten, klar, Stop-Loss setzen. Aber auf jeden Fall ist es ein Unternehmen, was man auf der Watchlist haben sollte, um eben zu sehen, wie sich die kommenden Quartale entwickeln. Sollten die entsprechend gut laufen, könnte man die eine oder andere Position nach einer Kurskorrektur durchaus eingehen, die kommen wird, da bin ich mir relativ sicher, gerade wenn man sich den Kursverlauf ansieht. Also das heißt, hier haben wir klassisches Brandunternehmen mit einem super Portfolio und demzufolge natürlich auch interessant. Die nächste Frage, Walt Disney Aktie, eine interessante Aktie für das aktuelle Jahr 2023. Es ist natürlich klar, dass man zum Jahresanfang versucht, immer wieder sich ein Portfolio aufzustellen, demzufolge die Fragen hier stellt zu einzelnen Unternehmen, was ja auch richtig ist. Und demzufolge gehe ich natürlich da gerne drauf ein. Ja, das Medienunternehmen Walt Disney wird in diesem Jahr tatsächlich 100. Damals 1923 dann mit den ersten Trickfilmstudios, Werbefilmen und Cartoons aufgetreten und hat jetzt seit 100 Jahren hier sozusagen in diesem Bereich ganz klar die Führungsposition eingenommen. Ja, es sieht auch gar nicht so verkehrt aus, dass der Konzern eben durch das Disney Plus Abonnement hier wirklich sich ein sehr, sehr lukratives Standbein aufgebaut hat. Ich hatte es ja bereits schon bei Netflix darauf hingewiesen, dass Walt Disney neben Amazon, Apple hier ein ganz, ganz großer Konkurrent ist und das auch schafft. Also man hatte alleine durch den Zuwachs im vierten Quartal 14,6 Millionen neue Abonnements abschließen können bzw. bekommen. Und das sind alleine darunter sind 12 Millionen durch Disney Plus hinzugekommen. Also Disney hat halt natürlich auch in vielen anderen Bereichen, in Streaming-Bereichen den Fuß drin. Disney Plus ist halt sehr stark natürlich auf die Disney-Marke fokussiert. Man ist aber auch gerade im Sportübertragungsbereich, Sportkanälen und so weiter sehr stark positioniert. Und das ist halt ganz spannend. Also ich denke, ich bleibe auch dabei. Wir hatten ja Walt Disney im letzten Jahr hier auch schon des Öfteren mal gehabt. Walt Disney bleibt interessant, aus meiner Sicht heraus sogar noch ein Tick interessanter als Netflix. Netflix gibt so ein bisschen den Trend vor. Das heißt, ich sehe auch hier bei Walt Disney gute Chancen dafür, dass man eben hier den Abonnementenzuwachstrend aufrechthalten kann. Ich sehe aber hier als Zuckerl nochmal so ein bisschen, dass eben auch diese ganzen Bereiche aus den Ressorts, sprich aus den Vergnügungsparks, eben nochmal zusätzlich mit an Dynamik gewinnen wird in diesem Jahr. Also die Reisebranche nochmal dann dahingehend an Dynamik gewinnen wird und das bisher in den vergangenen 2 Jahren so ein bisschen Klotz am Bein war, davor aber schon eine Cash-Cow war und sich das eben zukünftig nochmal dann auch in diese Richtung entwickeln kann. Das heißt, man wird neben dem Streaming diesen Bereich der Vergnügungsparks und Reiseaktivitäten nochmal zusätzlich eben als Bonus haben. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass eben Disney über eine gigantisch große Lizenzbank, Datenbank verfügt, ein wirklich enorm großes Portfolio. Man hat in den letzten Jahren ja alles gekauft, was nicht bei 3 auf dem Baum war, ob Lucasfilm, ob das eben Pixar, ob das eben Marvel, ob das eben, also alle möglichen Bereiche hat man eben hier ein riesiges Lizenzportfolio aufgebaut und das kann man natürlich jetzt verwerten und auch der Trend dahingehend, dass man eben Filme nicht mehr wie früher in die Kinos bringt und damit ja dann eben auch nochmal teilweise hier natürlich dann Einnahmequellen einfach nicht hat, sondern die exklusiv auch teilweise jetzt gleichzeitig auf den Streaming-Kanälen als Veröffentlichungsdatum eben am gleichen Tag rausbringt, macht es natürlich auch viel, viel interessanter. Und vor allen Dingen, man hat hier die Piraterie mehr im Griff. Früher wurden ja so eine Filme tatsächlich dann abkopiert aus den Kinos und dann sozusagen illegal über das digitale Netz dann entsprechend weiterverbreitet. Das muss man ja heute nicht mehr, das macht ja gar keinen Sinn. Da holt man sich lieber ein Abo bei den Streaming-Anbietern und hat dieses Problem besiegelt. Also von daher Walt Disney, ja, auf jeden Fall interessant. Und ich denke, auch für 2023 dürfte das ganz spannend sein. Die letzte Frage aus dem Teil 2 bezieht sich auf die beiden Rohstoffkonzerne Rio Tinto und BHP Group, Sekt oder Champagner. Welches Unternehmen ist besser? Ja, normalerweise heißt ja Sekt oder Selters, aber beide Unternehmen sind tatsächlich mega, mega spannend. Und Rio Tinto und BHP Group finde ich schon dahingehend ganz interessant, weil wir halt hier Unternehmen, Konzerne haben, die zwar sehr ähnlich positioniert sind, Rio Tinto und BHP beide in dem Bereich Eisenerz und Kupfer unterwegs, auch beide in den Bereichen Edelmetalle, das heißt, dass beide Konzerne fördern Gold und Silber, aber doch unterschiedlicher Natur. Das heißt, man hat hier natürlich verschiedene Produktionsmengen, sowohl als auch nochmal so kleinere, wie soll man sagen, Side-Dishes. Währenddessen zum Beispiel Rio Tinto wesentlich stärker noch im Bereich des Aluminiums, Aluminiumoxid und Bauxitproduktion unterwegs ist, hat eben BHP doch mehr auch noch in dem Bereich Molybden, Blei und Zink die Finger drin. Also man merkt schon, beide Konzerne, klar, hier bei Eisenerz, da ist BHP mit 253.000 Tonnen im Jahr ein bisschen kleiner als Rio Tinto, die 276.000 entsprechend fördern. Aber man hat eben, wie gesagt, hier nochmal die Diversifikation in diesen Bereichen nochmal ganz klar, dass eben hier der Fokus, wie gesagt, bei Rio Tinto nochmal in den Bereichen Aluminium, Aluminiumoxid und Bauxit ist und wie gesagt bei BHP dann noch in den Bereichen Molybden, Blei und Zink. Zusätzlich nochmal ganz interessant, Gold und Silber, beide Konzerne produzieren die ungefähr auch gleiche Mengen. Das heißt, man hat klar, Rio Tinto fördert ein bisschen mehr Gold. Dafür ist aber dann BHP im Bereich Silber hat ein bisschen weiter die Nase vorn. Und das macht es nochmal ganz spannend. Bei BHP kommt nochmal zusätzlich dazu, dass hier Diamanten gefördert werden und noch andere kleinere Titandioxid und Borate, währenddessen dann eben BHP zusätzlich nochmal auch im Bereich Rohöl und Erdgas unterwegs, was man aber ausgegliedert hat im Bereich Woodside Petroleum, das heißt als Tochtergesellschaft, aber eben noch nach wie vor im Bereich der Nickelproduktion unterwegs ist. Also das nochmal so entgehen, ganz spannend. Beide Unternehmen haben ihre Zahlen in der letzten Woche vorliegt, beziehungsweise haben hier darauf hingewiesen, dass man eben damit rechnet, dass die Eisenerznachfrage anziehen wird, dass man eben hier damit rechnet, dass die Preise zwar etwas rückläufiger sein werden, aber zumindest mal mehr Produktion, mehr Eisenerz verkauft werden kann. Hier natürlich auch nochmal die Blickrichtung in Richtung China von beiden Managern bzw. Management-Abteilungen und natürlich beide Unternehmen werden davon auch profitieren. Rio Tinto hatte hier nochmal durch die Übernahme von Turquoise Hill Resources sich wesentlich stärker im Bereich der Kupferproduktion positionieren können und das läuft natürlich dann auch in die Richtung, dass dahingehend Kupfer natürlich auch ein wesentliches Metall ist, was im Bereich Hightech-Technologie beziehungsweise dann natürlich auch im Automotive-Sektor nachgefragt wird und dem Unternehmen dahingehend dann auch natürlich viel Geld eingebracht hat beziehungsweise zukünftig auch Geld einbringen wird, wenn eben die Nachfrage nach diesen Technologien wieder anwächst. Also ja, beide Unternehmen aus meiner Sicht heraus interessant. Ich würde vielleicht eher in Richtung Rio Tinto schielen, weil mir hier einfach die Positionierung in vielen Bereichen ein bisschen breiter dargestellt wird und auch vielversprechender aussieht, währenddessen aber eigentlich beide Unternehmen durchaus interessant sind. Rio Tinto ist auch ein bisschen größer im Bereich der Eisenerzproduktion unterwegs als BHP, aber trotzdem beide Unternehmen eigentlich durchaus interessant. Also hier könnte man dann doch sagen, man legt sich vielleicht beide zu gleichen Teilen im Depot und hat damit gleichzeitig eine entsprechende Streuung. Aber wie gesagt, auch hier Stop-Loss auf jeden Fall setzen und auch nur diejenigen investieren, die in der Sicht der Zyklik und der Risiken aus den Rohstoffaktieninvestments natürlich bewusst sind. Damit bin ich durch mit Teil 2, komme zu Teil 3 und zwar den meistgesuchten Aktien bei Onvista und natürlich auch den meistgehandelten Aktien. Beide kommen direkt, hier natürlich nicht alle Aktien, sondern nur die Top 3. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko. Schön, dass ihr noch bei Teil 3 dabei bleibt. Und jetzt kommen wir ja zu den drei meistgesuchten Aktien bei Onvista. Wobei ich sagen muss, hier sind natürlich nicht wirklich die Top 3, sondern ich habe mir die drei interessantesten Unternehmen rausgesucht, die eben bei den Top 100 von Onvista gesucht werden. Wenn ich hier wirklich Top 3 sehen würde, dann würden wir immer wieder die gleichen Unternehmen haben. Es ist eigentlich immer nur Tesla, Amazon, Neil, bei BioNTech und so. Also eigentlich dreht sich hier dann nur mal ein bisschen die Spitzenposition, aber demzufolge heute mal eine etwas andere Mischung. Und zwar das erste Unternehmen, die BYD, Build Your Dreams. Lange nicht mehr hier bei dem Podcast gewesen, aber doch sehr stark in den Fokus, sogar, glaube ich, unter den Top 10 gewesen. BYD bei Onvista in dieser Woche. Und hier haben wahrscheinlich Anleger danach gesucht, warum die Aktien doch so volatil unterwegs waren. Wir hatten auf der einen Seite Absatzzahlen gesehen, die gezeigt haben, dass BYD in China mittlerweile mehr Autos umsetzt als zum Beispiel das Gemeinschaftsunternehmen FAW Volkswagen, das heißt also die Vertriebsgesellschaft von Volkswagen in China. BYD ist jetzt dabei, denen den Rang abzulaufen, und BYD hat in der vergangenen Woche die erste Filiale in Deutschland eröffnet, in Köln meines Erachtens. Also von daher ein Unternehmen, was man unbedingt weiter auf der Agenda behalten sollte. Teil 2, beziehungsweise Nummer 2, TUI, die TUI-Aktien, tatsächlich auch ganz interessant. Wir hatten vorhin über so ein bisschen Reiseaktivitäten im Zuge bei Walt Disney gesprochen. Jetzt also auch hier die TUI-Aktien bei Onvista, auch, glaube ich, unter den Top 10 gewesen. TUI will die Staatsgelder wieder zurückzahlen, zwar relativ schnell, und hat das Oligarchenproblem gelöst. Das ist ein bisschen heftig formuliert, aber man kann es halt so sehen. Der Konzern will in diesem Jahr tatsächlich die Staatshilfen und die KfW-Kredite zurückführen, und man hatte ja als Großinvestor den Milliardär Mordaschow in seinen Kreisen gehabt, und das hat natürlich gerade jetzt mit den Sanktionen gegen Russland Probleme aufgerufen. Dies ist wohl gelöst worden, weil der Milliardär seinen Anteil von 30% an eine Nichte übertragen hat, Marina Mordaschowa. Und diese ist sozusagen dann nicht russische Staatsbürgerin, sondern hat eben dahingehend nicht das Problem. Und der zweite Punkt ist der, er wird an der kommenden Kapitalerhöhung oder hat bei der Kapitalerhöhung nicht mitgemacht, und dadurch sinkt der 30-prozentige Anteil auf 15% ab, und damit entschärft man sozusagen diese politische Situation, die zumindest mal bei den Aktien ja doch so ein bisschen auch als vielleicht, wie soll man sagen, Deckel gewirkt hat. Das dritte Unternehmen, ganz klar, die Vonovia. Hier hat man wahrscheinlich danach gesucht, warum die Immobilienaktien auf einmal zur Wochenmitte doch so stark unter Druck gekommen sind. Und da war es eben negative Analystenmeinung und Downgrades. Ich glaube, das war die Bank of America, die den gesamten Sektor abgestuft hat. Das heißt, oder heruntergestuft hat, Immobilienaktien, deutsche Immobilienaktien sind hier weniger aussichtsreich. Und davon sind natürlich auch dann die Aktien von Vonovia getroffen worden. Und bei der Comdirect sind auf Platz 1 die Aktien von der Shop-Apotheke, ganz klar. Hier sind die Unternehmen weiterhin so ein bisschen Abstrahleffekte von den Quartalzahlen, die vorgelegt wurden. Da haben halt Aktionäre doch zugegriffen, als auch die Zahlen, die vom Konkurrenten zur Rose Group kamen. Ich glaube, die wurden gestern am Donnerstag veröffentlicht. Zur Rose Group ist die Mutter-Holding-Gesellschaft von Doc Morris. Und auch die Zahlen konnten überzeugen, und da haben dann doch einige Aktionäre oder beziehungsweise neue Aktionäre den Weg zur Shop-Apotheken-Aktien gefunden und demzufolge die Aktien sehr, sehr stark gehandelt worden. Platz 2, die Aktien der Deutschen Post AG. Hier ist es die Einigung mit Verdi im Tarifstreit, die einfach den Aktien neuen Schwung gegeben haben und die auch viele Aktionäre wieder angezogen haben, weil man jetzt einfach dieses Damoklesschwert eben beseitigt hat und dahingehend weiß, womit man zu rechnen hat. Und Platz 3, die Aktien von Carnival. Und da sind wir auch wieder im Bereich der Reiseaktien, Reiseaktivitäten, TUI, Walt Disney im weitesten Sinne, jetzt hier Carnival, der Kreuzfahrtanbieter. Und da sind die Hoffnungen, dass einfach die Corona-Reisebeschränkungen, die in China gelockert werden, auch international große Lockerungsmaßnahmen zu sehen sind, einfach dazu führen könnten, dass gerade der Marktführer im Bereich der Kreuzfahrtschiffe hier jetzt wieder Schwung bekommen könnte. Die letzten Zahlen sahen nicht so verkehrt aus, aber man ist hier noch ein bisschen vorsichtig und insgesamt aber trotzdem natürlich ein sehr spekulatives Papier, trotzdem hier bei uns bei Comdirect unter den meistgehandelten Aktien zu sehen gewesen und von daher hier auch heute bei dem Podcast dabei. Ja, damit bin ich durch. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Nächste Woche bin ich dann wieder mit dem Bergfest mittwochs dabei, beziehungsweise dann natürlich mit der normalen Common-Ausgabe am Freitag, und wer es nicht aushalten kann, kann natürlich auch gerne auf meinen YouTube-Kanal mal vorbeigucken. Da gibt es jeden Tag Starten den Tag und den Coffee Break. Da gibt es ein paar Updates zu dem asiatischen Handel, dann entsprechend morgens bzw. mittags ein Update über den europäischen Handel und auch über den amerikanischen. Also in diesem Sinne viel, viel Informationsmaterial für euch. Wenn ihr Lust habt, hört mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ein schönes Wochenende und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.